Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Ja, es fand ein Turnier in San Diego der ATP-Tour statt. Ja, es fanden auch zwei Turniere der WTA-Tour statt in Seoul und in Tokio. Aber der ganz große Fokus lag in der letzten Woche auf London, auf The O2, wo früher die ATP-Finals stattgefunden haben und wo jetzt am Wochenende der Laver Cup stattfand. Und es war und es stand im Zeichen des Abschieds von Roger Federer. Und boy, oh boy, wie emotional ist der verlaufen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Hast du auch ein Tränchen vergossen, als Roger Federer sein Interview mit Jim Courier geführt hat?
Na, ich fand es berührend, aber ein Tränchen vergossen habe ich nicht. Ich habe schon gemerkt, dass ich vor dem Match ein bisschen nervös war. Ich meine, da waren sie ja alle ein bisschen hibbelig. Das hat sich auf jeden Fall übertragen. Während des Matches ging es eigentlich. Und dann fand ich das schon emotional, aber es hat mich jetzt nicht komplett berührt, der Abschied von Federer.
Bevor du diesen Podcast angefangen hast, warst du ja weltgrößter Roger Federer-Fan. Von daher,
ne, so ein paar Erinnerungen. Wir haben letzte Woche schon gesprochen. Das ging allerdings schon im vorletzten Jahrzehnt zu Ende.
Ja, im vorletzten Jahr, ja. Aber trotzdem gehörtest du mal zu den größten Roger Federer-Fans. Nicht nur Albi Barschel vom Tennismagazin war so ein großer Tennis-Fan oder großer Federer-Fan.
Auch ja, ich habe ihn ja auch in der O2 durchaus einige Male live gesehen. Ich habe ja lange in London gewohnt. Wir haben mal mit dem Podcast angefangen, als ich noch in London gewohnt habe. Lange, lange ist es her. Von daher habe ich ihn natürlich auch einige Male live gesehen, auch noch in den Nullerjahren und auch sonst wahrscheinlich durchaus an einigen Orten. Aber ja, so wie er älter geworden ist, bin auch ich älter geworden.
Wir waren zusammen 2020 in Australien, ne? bei den Australian Open. Da haben wir, glaube ich, das letzte Match, was wir von ihm gesehen haben, war das Match gegen Tennis Sundgren?
Boah, tja, das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Da kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
Ich muss jetzt mal gerade gucken. 2020 hat er bei den Australian Open gespielt. Gegen Tennis Sundgren hat er gewonnen und gegen Roger Federer dann in drei Sätzen verloren. Das waren unsere letzten Matches, die wir von ihm damals da gesehen haben. Und ja, das war live das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben.
Das stimmt, ja.
Der Laver Cup ist natürlich im Mittelpunkt unserer Berichterstattung hier im heutigen Podcast. Wir werden allerdings auch über die beiden ATP-Turniere sprechen, die in der letzten Woche stattfanden, und über die beiden WTA-Turniere. Wir haben keine News in dieser Woche.
Das stimmt, aber wir hatten ja die letzte Sendung auch am Dienstag, von daher, da ist einfach nicht so viel zwischen den Events passiert und es war wirklich der Laver Cup, der alles überstrahlt hat.
Und damit fangen wir auch gleich an, der Laver Cup, der letzte Woche in London stattgefunden hat und Francis Tiafoe vielleicht der MVP dieser drei Tage in London. Er hat auch vor allen Dingen Roger Federer und Rafael Nadal in die Suppe gespuckt, denn die haben ihr letztes Match gemeinsam Doppel am Freitag verloren und trotzdem war es ein stimmungsvolles Wochenende. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, den Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Team World hat zum ersten Mal den Laver Cup gewonnen mit 13-8. Francis Tiafoe hat am Ende komplett aufgedreht und hat das letzte Match gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. Am Freitag war er schon einer der Protagonisten, als er quasi Roger Federer in Rente gebracht hat. Darüber sprechen wir natürlich alles gleich. Aber Philipp, wir müssen natürlich erstmal ein bisschen so drumherum sprechen. Wie findest du den Laver Cup an sich? Wir haben schon eigentlich fast jedes Jahr darüber gesprochen, wenn wir über den Laver Cup gesprochen haben. Aber wir können das ja mal wieder erneuern, weil wir müssen ja nicht die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, was wir vor einem Jahr gesagt haben.
Ja, und wir haben auch gerade im Vorgespräch schon unsere Meinung zumindest angeteasert. Ja, mich holt da nicht so ganz ab. Ich glaube, vor Ort ist das echt allerbeste Unterhaltung, weil es eben auch ein ziemlich schnelles Format ist, weil zwischen den Matches nicht so ewig Zeit ist, weil da einiges los ist. Irgendwie da ist immer was in Aufregung. Ich kann mir vorstellen, in der Halle klappt das einfach sehr gut. jetzt vor dem Bildschirm finde ich eine Sache super, und das ist einfach, dass wir mitbekommen, wie die Spieler untereinander kommunizieren. Und ich hoffe, wenn ATP und WTA jetzt wirklich dauerhaft irgendwie das Coaching erlauben, dass sie denen auch Mikros geben.
Ja.
Denn das ist ja durchaus beste Unterhaltung, was Roger Federer dann Tsitsipas zugrunzt. Nur so ganz als Format holt er mich nicht ab. Glaube, wo ich jetzt auch gerade hier nochmal so auf die Matches draufschaue, liegt so ein bisschen an dem Format, wie das gemacht wird. Eben, klar, ich verstehe schon, 1 bis 3 Punkte von Freitag nach Sonntag hin. Aber so ganz holt es mich nicht ab, muss ich zugeben.
Also mich holt es ab. Mich hat vor allem dieser Laver Cup abgeholt. Natürlich mit den Emotionen am Freitag. Es musste einiges passieren, damit es am Samstag und Sonntag halbwegs wieder in der Bahn war und dass man auch sich über das Sportliche unterhalten konnte, weil der Freitag hat natürlich alles überschattet. Und ich empfand den Wettbewerb als gut. Vor allen Dingen empfand ich es gut, dass die Spieler den Eindruck hinterlassen haben, dass sie sich wirklich drum gekümmert haben. Also dass sie auch wirklich gewinnen wollten. Und das ist etwas, was ich daran sehr schätze. Es ist eine Spaßveranstaltung. Es ist eine Spaßveranstaltung unterhalb der ATP. Es gibt Preisgeld für die Spieler und es gibt sicherlich auch ein hohes Antrittsgeld. Also die machen das nicht für umme. Aber insgesamt fand ich das toll, wie sie sich alle reingehängt haben in diesen Wettbewerb. Und ich glaube auch, dass man bei diesen Spitzenspielern, gerade die fast nur Einzel spielen, dass man da dann sieht, gib ihnen eine Mannschaft, gib ihnen ein Team drumherum, gib ihnen etwas Größeres, dann sind sie auch Investor, dann werden sie auch etwas da reinbringen, weil sie ihre Mannschaft nicht im Stich lassen wollen. Und das hat mir gut gefallen. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefallen hat, und das ist jetzt zum wiederholten Mal, dieser Platz, dieser Labour Cup Platz, dieser Boden, ja, er ist grau und so, es ist eine tolle Farbe etc., aber der ist so obszön langsam, dass ich da zwischendurch so ein kleines bisschen den Spaß verloren habe.
Ja, und man hat es auch an verschiedenen Stellen gesehen, wie langsam der war. Und das ist bestimmten Spielern, die vielleicht auch nicht in so exzellenter Form dann teilweise waren, gar keine richtige Chance gegeben hat, in diese Matches reinzukommen. Also da würde ich dir auch zustimmen. Und wenn ich jetzt auch nochmal auf meine Anmerkung von gerade zurückgucke, also einen Platz hat er auf jeden Fall im Kalender, denn du sagst es, die Spieler, die nehmen es ernst. Man hat ja auch nachher gesehen, als das Team Welt gewonnen hat, das hat den Spielern was bedeutet, das hat Tiafoe was bedeutet, aber natürlich auch Jack Sock. Und die Europäer waren durchaus geknickt. Ich glaube, was mich immer noch so ein bisschen dran stört, ist einfach dieser sehr elitäre Touch. Also da ist schon sehr klar, dass hier wirklich nur die Besten von den Besten dabei sind. Und es wird auch alles so inszeniert. Und das ist ja einfach eine Entwicklung, die mich generell im Tennis stört, die wir ja auch immer mal wieder ansprechen und wo ich durchklingen lasse, dass das nicht so meins ist. Aber ich verstehe natürlich schon, warum das anziehend ist. Und wenn ich jetzt überlege, irgendwie, ich wäre vielleicht jemand, der sich, naja, der schon Tennis-Fan wäre jetzt, aber irgendwie nicht Hardcore oder so, dann ist das wahrscheinlich eine super Sache. Dann legt man wahrscheinlich mal 150 Euro hin, würde ich jetzt mal tippen, um so einen Tag dahin zu gehen und sieht dann irgendwie 6 Top-10-Spieler und das Format ist knackig und das macht da schon Spaß. Nur ich hoffe eben, dass nicht die ganze Tenniswelt so wird, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung mit diesen langen Masters-Turnieren, die wir jetzt bekommen und so, dass alles immer mehr sich in diese Richtung verschieben wird, und da ist der Labour Cup dann natürlich schon so ein Zeichen für, wo es hingehen wird.
Ja, die Angst habe ich auch, also die teile ich absolut mit dir, und ich möchte auch gerne weiterhin die kleineren Turniere haben. Wir werden natürlich nachher auch noch über die beiden 250er-Turniere sprechen, die in dieser Woche stattgefunden haben und die letzte Woche dann auch gezeigt haben, dass sie einen absoluten Platz dort im Turnierkalender haben und auch haben müssen, meiner Meinung nach. Aber es ist schon so, dass du recht hast, wo man dann auch sagen muss, es ist sehr elitär und 150 Euro am Tag etc. Die Preise waren sehr, sehr hoch. Die Preise waren letzte Woche beim Davis Cup auch sehr hoch. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Es ist schon eine Sache, wo man sagen muss, okay, da muss man aufpassen. Und wir werden natürlich auch sehen müssen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht ohne Roger Federer. Der hat diesen Wettbewerb ja quasi ins Leben gerufen. Und wie es dann ohne Roger Federer weitergehen wird und vielleicht dann bald ohne Rafael Nadal. Ich weiß nicht, wie häufig er noch ohne Roger Federer dort antreten wird, ob man dann nicht vielleicht irgendwann in ein paar Jahren sagt, okay, wir machen das entweder nur alle 2 Jahre, den Laver Cup, oder wir erweitern ihn und nehmen 3 Männer, 3 Frauen für so einen Wettbewerb rein, weil das würde nämlich auch nochmal einen richtig coolen Touch geben, diesem Wettbewerb.
Ja, da müssen wir natürlich gucken, wie jetzt dieses australische Turnier wird, wo sie ja genau das versuchen, mit Frauen und Männern das nochmal wie beim Hopman Cup zu kombinieren. Aber generell würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, es war sehr gut, dass das jetzt mal Team Welt gewonnen hat. Und dass das jetzt hier nicht irgendwann halt nur noch zu einer Abfeierveranstaltung für die europäischen Spieler wird. Lag natürlich auch daran, dass quasi die gesamte Spitze des europäischen Tennis abseits von Djokovic gefehlt hat. Also ich meine, Nadal war eigentlich de facto nicht dabei. Zverev und Medvedev war nicht dabei. Jemand wie Rublev war nicht dabei. Also da hat schon einiges jetzt gefehlt. Und dadurch hatte Team Welt mal eine Chance. Und es ist auch sehr gut, dass sie die ergriffen haben und dass das eben nicht so was Einseitiges wird. Nur wir müssen dann eben wahrscheinlich wirklich mal gucken. Also wir wissen, die nächsten zwei Ausgaben stehen fest und dann schauen wir mal, was danach passieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass ab nächstem Jahr Roger Federer zumindest der Vizekapitän ist. Also Thomas Enqvist, den sah man immer nicht lächeln, aber von dem habe ich auch kein Wort gehört jetzt die letzten drei Tage. Ich kann mir vorstellen, dass Federer das übernimmt und der gibt ja schon den einen oder anderen ganz guten taktischen Hinweis.
Björn Borg hat auch nicht viel gesagt.
Ja, war erstaunlich, ne? Aber der stand halt auch nicht. Der ist da irgendwie sitzen geblieben und Enqvist stand immer irgendwie so lächelnd wie so ein Weihnachtsbaum irgendwie in der zweiten Reihe. Also hat mich etwas irritiert, muss ich sagen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man sagen muss dann auch, Roger Federer wird definitiv ein großer Faktor bleiben in diesem Laver Cup. Roger Federer ist ein gutes Stichwort, weil der hat letzte Woche Freitag dann seinen Abschied gegeben in diesem Doppel mit Rafael Nadal gegen Francis Tiafoe und Jack Sock. Und es war eine hoch emotionale Veranstaltung. Als erstes war die Terminierung dieses Doppels nicht ganz so glücklich, weil vorher hat man Alex de Minaur und Andy Murray 2,5 Stunden spielen lassen und das Spiel fing erst relativ spät an. Und dann kam es zu diesem ja wirklich hoch emotionalen Abschied. Das Doppel an sich war gut anzugucken. Man hat gesehen, dass Roger Federer nicht fit ist. Man hat auch gesehen, dass Rafael Nadal im Moment nicht fit ist. Beide haben versucht, hier einen Kampf anzubieten. Jack Sock war der beste Spieler auf dem Platz. Über 1,5 Sätze, beziehungsweise ab so Mitte des zweiten Satzes. Und dann muss man am Ende auch sagen, ja, oh gut, das haben Francis Tiafoe und Jack Sock routiniert gemacht. Und sie wollten nicht in irgendeiner Weise was abschenken, sondern haben diesen Punkt dann auch geholt. Es war die ganz hoch emotionale Geschichte und es war ja wahrscheinlich der perfekte Abschied für einen Spieler wie Roger Federer.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die Veranstalter des Laver Cups nicht so traurig waren, wie spät es war. Weil damit ist man natürlich in die Primetime in den USA nachher noch reingerutscht oder zumindest in die Nacharbeitszeit und war noch am frühen Morgen in Asien. Also ich würde fast tippen, dass sie das nicht so traurig fanden, auch wenn es für uns hier in Zentraleuropa natürlich irgendwie nervig war. Weil man ging es zu Ende, 2 Uhr morgens irgendwie, also viel, viel früher war es nicht. Und du hast das Match angesprochen, also Tiafoe war für mich übers Match irgendwie der beste Spieler, Sock aber zum Ende hin derjenige, der es entschieden hat. Bei Federer und auch bei Nadal, ich glaube, das muss man unterstreichen, hat man gesehen, dass sie im Moment einfach nicht so viel Tennis gespielt haben. Also Nadal war für mich relativ schwach am Freitag. Federer hat nochmal aufblitzen lassen, was er am Schläger kann. Allerdings finde ich, hat man auch gesehen, dass ihm die Beinarbeit, die Matchpraxis fehlt. Also ich glaube, wer jetzt Hoffnung hatte, irgendwie er wäre nochmal zurückgekommen und hätte jetzt hier nochmal in Basel oder bei den Australian Open oder in Wimbledon nochmal groß was gerissen. Ich vermute fast nicht. Ich glaube, das war ein ganz gutes Format, um es ein bisschen zu kaschieren, dass es im Moment vielleicht nicht so einfach für ihn ist und dass er aber natürlich immer noch am Ball ein fantastischer Spieler ist.
Er ist am Ball ein fantastischer Spieler und er hat zwischendurch dann auch wirklich tolle Bälle gespielt, aber man hat es, wie gesagt, gesehen, dass er nicht mehr auf der Höhe der Kunst ist und niemand hat danach, glaube ich, gesagt, oh Mensch, das ist ja viel zu früh, dass er abgetreten ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das hat gepasst jetzt so und ich glaube, er kann dann selbst ja am besten dann auch einschätzen, wie seine Leistung ist und wie er sich fühlt. Und ab Mitte, Ende des zweiten Satzes war es so, dass Federer sich dann auch immer wieder ans Knie griff beziehungsweise sich stretchen musste. Und ich glaube, da war es dann auch wirklich gut. Der Abschied an sich hinterher mit dem Interview mit Jim Courier. Erstens, Jim Courier, es gibt, glaube ich, keinen besseren Interviewer im Tennis als ihn. Zweitens, es hätte auch einen Song von Ellie Goulding gereicht, meiner Meinung nach, anstatt zwei. Aber insgesamt, das war schon alles ziemlich groß. Und diese Gesten bzw. die Emotionen, die Roger Federer da gebracht hat, die auch Rafael Nadal gebracht hat, alle hatten so ein bisschen Tränen in den Augen. Nicht nur Roger Federer, der Sturzbecher an Tränen gebracht hat und auch Rafael Nadal war am Heulen. Ja, das war die ganz große Geste.
Ja, das war natürlich irgendwie so der Höhepunkt des Wochenendes. Und war auch nett gemacht, finde ich, und hat super gepasst. Und Genau, der zweite Song von Ellie Goulding war ja dann, glaube ich, wann auch die Family von ihm auf den Court gekommen ist. Und das natürlich irgendwie auch schon. Also mein Federer ist ohne seine Familie, glaube ich, nicht denkbar. Sowohl die Generation über ihm als auch seine Generation. Und das war schon schön anzusehen. Und dann auch nochmal realisiert, dass seine beiden älteren Kinder, die Mädchenzwillinge, ich weiß leider gerade die Namen nicht, aber dass die schon 13 Jahre alt sind, ist natürlich erstaunlich. Sehen beide auch noch ein bisschen aus wie Belinda Bencic. Also was eine Geschichte. Die sind damit irgendwie 6, 7 Jahre jünger als jemand wie Emma Raducanu oder so. Und das zeigt uns natürlich schon, wie lang Federer wirklich dabei ist.
Ja, und die beiden Töchter haben ihre Emotionen auch nicht bei sich behalten können. Und wie Roger Federer dann seiner Frau gedankt hat, etc. Das war alles schon extrem, extrem emotional, etc. Und da habe auch ich gedacht, wow, das ist hier ein ganz großer Moment. Und ich bin deswegen auch, du bist ja auch bis 2 Uhr nachts wach geblieben. Und es war dann wirklich etwas, wo man sagen konnte, okay, das war der Ritt in den Sonnenuntergang von Roger Federer. Und das war die perfekte Verabschiedung. Und da hatte ich so ein bisschen die Angst, dass man am Samstag und Sonntag so gar nichts dem mehr entgegensetzen kann. Und dass man da nicht mehr in irgendeiner Weise es schafft, Emotionen hervorzurufen. Oder dass man sagt, okay, der interessiert niemanden mehr. Aber das haben die Spieler geschafft. Und vor allen Dingen am Samstag hat es Novak Djokovic geschafft und am Sonntag dann Francis Tiafoe. Und ich möchte ein Wort zu Francis Tiafoe verlieren. Man spricht immer darüber, ob Nick Kyrgios gut fürs Tennis ist. Und viele sagen, er ist gut fürs Tennis mit seinen Emotionen etc. und mit seinen zwischendurch auch rüpelhaften Verhalten. Francis Tiafoe, der ist extrem gut fürs Tennis, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, der war auch schon dadurch bewusst reingesetzt in das Match am Freitag. Also man hätte da ja auch irgendwie Felix Auger-Aliassime spielen lassen können, der ein besserer Doppelspieler ist als Francis Tiafoe. Aber der hat natürlich nicht das Charisma von Tiafoe. Und dass Tiafoe dann auch noch die Frechheit hat, natürlich Nadal und Federer mal auf den Kopf zu zielen, fand ich gut, dass er es gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, die einen oder anderen Fans von Nadal und Federer haben die Nase gerümpft, aber ich fand super. Und wie er dann auch wiedergekommen ist jetzt am Sonntag, nachdem er doch von Djokovic ordentlich auf den Deckel bekommen hat am Samstag, das fand ich auch richtig gut. Und dass er das Match dann gegen Tsitsipas, wo er ja dann doch klar unterlegen war im ersten Satz, wie er das noch gebogen hat und wie er die ganzen Matchbälle im zweiten Satz abgewehrt hat. Super Geschichte und natürlich auch schön für ihn, dass der Stern jetzt bei News Open nicht aufgegangen ist und direkt wieder vom Himmel gefallen ist, sondern dass er nochmal die Chance bekommen hat, das unter Beweis zu stellen, dass das jetzt vielleicht keine Eintagsfliege war.
Es ist wirklich, das habe ich aber auch gedacht, dass es wirklich so war, der Stern ist aufgegangen in New York und ich meine, wir haben es letztes Jahr in Wien dann ja schon erlebt, als er gegen Alexander Zverev Finale damals verloren hatte, dass er verdammt gutes Tennis spielen kann und so langsam hat sich seine Karriere ja jetzt aufgebaut, auch innerhalb dieses Jahres und das kulminierte dann ja in den US Open und dass er dann hier so eine Show abliefert, das fand ich extrem gut und ich habe dann zwischendurch gedacht, ja, er ist Nick Kyrgios, aber mit den positiven Emotionen.
Ja, und er ist gemacht natürlich für das Format. Jack Sock ist auch dafür gemacht, weil er so ein guter Doppelspieler ist, aber ich finde, der hat jetzt nicht so eine spannende Ausstrahlung. Da ist ein Tiafoe dann halt wirklich, wirklich ein wunderbarer Ersatz jetzt gewesen für Kyrgios. Und der ist ja auch erst hier reingekommen, weil, wer hat nochmal verletzt abgesagt? Irgendwer für Team Welt hat vor kurzem verletzt abgesagt und dafür ist er überhaupt erst reingekommen. Also eigentlich wäre er nicht dabei gewesen. Und dann müssen wir sagen, dann hätte vielleicht unter Umständen so ein bisschen was gefehlt in den letzten beiden Tagen und dann wären irgendwie vor allem der Djokovic doch relativ abgestunken hat am Sonntag dann, ja, und Murray und auch gesehen hat, der ist im Moment nicht so nah mehr dran, an dem der mal war, dann wäre es vielleicht so ein bisschen flach gewesen, aber er hat das auf jeden Fall mit rausgerissen.
John Isner hatte abgesagt.
Genau, ja.
Francis Tiafoe war dann für ihn gekommen, Tommy Paul stand dann noch bereit in der Halle etc. Bis zum Samstag hätte ich gesagt, Novak Djokovic war dann der MVP dieses Turniers und Novak Djokovic hatte nämlich Einzel und Doppel am Samstag gewonnen und dann hatte er am Sonntag sein Einzel verloren gegen Felix Auger-Aliassime, hat hinterher gesagt, ja, ich habe so in ein paar Tagen habe ich Probleme mit dem Handgelenk und diese drei Matches mit dem langsamen Boden und auch den langsamen Bällen, die haben vielleicht nicht so richtig gut dazu beigetragen zu meinem Spiel und zur Gesundheit des Handgelenks. Er ist jetzt nächste Woche in Tel Aviv an 1 gesetzt. Bin gespannt, ob er dort spielen wird können, aber das waren schon etwas besorgniserregende Momente, die man hatte rund um Novak Djokovic.
Ja, vor allem er hätte es noch klarer verlieren können. Also er lag 3-6, 1-3 gegen Auger-Aliassime hinten. Die Vorhand hat überhaupt nicht gepasst heute. Also die hat Fehler oder kamen wirklich Fehler raus. Auf der Rückhand hat er nicht so Tiefe gehabt und das war schon überraschend nach der Vorstellung, die er dann am Samstag gegeben hat. Aber vielleicht waren es eben wirklich diese drei Matches innerhalb von, wahrscheinlich waren es 20 Stunden am Ende. Oder wahrscheinlich 18 bis 20 Stunden, wo er diese drei Matches gespielt hat. Vielleicht war das zu viel. Dürfen wir auch nicht vergessen. Das letzte Mal, dass der auf dem Court stand, war in Wimbledon, also jetzt auch schon einige Zeit her, und Federer hatte ja durchaus angemerkt, wie beeindruckend das ist, dass der so smooth zurückkommt. Allerdings ist er eben am Ende dann auch nur ein Mensch.
Ja, das ist er allerdings, ein Mensch. Ich möchte gerne noch über Rafael Nadal sprechen, der am Freitag ja das Doppel gespielt hat. Und als man Cameron Norrie gesehen hatte, wusste man dann auch schon, ja, er wird wohl wahrscheinlich nicht mitspielen. Dann im Einzel, hat dann auch nicht im Einzel mitgespielt, hat ein paar Aussagen in der Pressekonferenz getätigt, vor allen Dingen im spanischen Teil, die dann auch aufhorchen ließen. Seine Frau ist schwanger und sie scheint im Moment eine relativ komplizierte Schwangerschaft zu haben. Da hat er dann allerdings Entwarnung geben können. Die letzten Tage und Wochen waren ein bisschen ruhiger, was die Schwangerschaft angeht. Aber ansonsten macht er sich im Moment wohl relativ viele Gedanken rund um, ja, das Leben, hat man das Gefühl.
Genau, er hat da jetzt nichts Spezifisches gesagt, aber scheint eine Art Sinnkrise zu stecken. Hat er auch gesagt, dass er vor einem Jahr überlegt hatte, die Karriere zu beenden. Und dann ist ja für ihn nochmal sehr gut gelaufen mit den Australian Open, French Open, stand ja auch wieder im Raum, wo die Karriere beendet. Das will er jetzt anscheinend im Moment nicht. Was klingt jetzt auch nicht so, als wenn er ja in diesem Jahr nochmal wirklich antritt, sondern dass er nochmal durchatmen möchte und wahrscheinlich für sich auch nochmal überlegen möchte, wie passt das im Moment alles in mein Leben rein mit dem Tennis. Also so würde ich das mal interpretieren und ich wäre wirklich nicht überrascht, wenn der erst bei den Australian Open wieder antreten würde.
Ich glaube auch nicht, dass er nochmal antreten wird. Ich meine, wo soll er noch antreten? Ja, er hat die ATP-Finals noch nicht gewonnen, aber er wird sie auch dieses Jahr nicht gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Und das ist etwas dann, wo man dann auch sagen muss, okay, es ist wahrscheinlich besser, dass er dann seine Saison beendet und dann im nächsten Jahr wieder frisch zurückkommt, weil er hat dann auch gesagt, er wolle auf jeden Fall antreten nächstes Jahr wieder und er wolle seine Karriere noch nicht beenden. Und da müssen wir dann einfach mal schauen, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Wer war für dich der MVP dieses Wochenendes?
Ja, ist eine gute Frage. Ich schaue hier nochmal so ein bisschen über das Tableau. Wahrscheinlich Tiafo wegen dem entscheidenden Sieg. Man könnte natürlich sagen, Ujay Aliassime, haben wir jetzt noch gar nicht so groß erwähnt, aber hat immerhin auch 2-1 Matches gehabt. Zock hat sie natürlich so ein bisschen drin gehalten, obwohl man dann auch gesehen hat, als er an der Seite von Alex de Minaur gespielt hat, da war es dann auch ein bisschen um seine Doppelkunst geschehen. Also wahrscheinlich am Ende Tiafo.
Ja. Und das Match des Wochenendes war es natürlich, ich hätte jetzt auch Tiafoe gesagt als MVP, das Match des Wochenendes war natürlich das Match von Roger Federer und Rafael Nadal gegen Jack Sock und Francis Tiafoe. Nächstes Jahr findet der Laver Cup in Vancouver statt und 2024 dann in Berlin. Und dann, wenn nichts dazwischen kommt, wird dann auch Alexander Zverev sicherlich dabei sein bei diesem Laver Cup in Berlin, weil das wird, ja, er wird dann die Zugnummer sein, die deutsche Zugnummer natürlich. Oder ist Oscar Otte dabei dann schon?
Ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, Zverev saß ja im Publikum beim Federer-Abschied. Also waren natürlich viele berühmte Menschen da am Freitag. Aber ja, mal gucken, ob es Oscar Otte wird, der die große Zugnummer für Team Europa wird.
Und auch meine flüchtige Bekannte Anna Ventur war dort. Anna Ventur, die ich mal von der Rod Laver Arena zurücklaufend über den Haufen gelaufen habe. Naja. Das war der Laver Cup. Den hat das Team Welt gewonnen mit 13-8 und hat zum ersten Mal diesen Laver Cup geholt. Und wie gesagt, nächstes Jahr findet es dann in Vancouver statt. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die zwei ATP-Turniere sprechen, die in der letzten Woche stattgefunden haben. In Metz und in San Diego. San Diego so ein bisschen unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. Ich habe nur ein bisschen davon gesehen, also nicht ganz so viel. Metz habe ich eine ganze Menge gesehen und da gab es einen kleinen Skandal im Finale. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Metz und die San Diego Open, das waren die beiden Turniere, die in der letzten Woche neben dem Laver Cup stattgefunden haben. Zwei 250er Turniere. Das Turnier in Metz ist sehr, sehr traditionsreich. Wir haben in den letzten Wochen dort auch Challenger gesehen. Vorletzte Woche zum Beispiel in Rennes gab es einen Challenger, wo 3000 Leute täglich in der Halle waren auf dem Center Court. Also Tennis ist nach wie vor eine große Nummer, auch wenn die goldene Generation in Frankreich so langsam abtritt. Franzose war auch nicht im Finale, sondern ein Italiener und ein Kasache. Lorenzo Sonego war im Finale und Alexander Bublik. Sonego hat das Match mit 7-6 und 6-2 gewonnen. Und dass er es gewonnen hat, ist nicht die ganz große Nachricht. Die ganz große Nachricht, die ja auch heute so ein bisschen die Tennisgemüter erregt hat und aufgeregt hat, war die Aktion beim Stand von 1-3 und Breakball für Sonego beim Aufschlag von Alexander Bublik. Es kam ein kurzer Return zurück und Bublik muss den Ball eigentlich nur reinspielen, dreht dann seinen Schläger um und versucht mit dem Griff den Ball zu schmettern. Und den erreicht natürlich Sonego, holt dann sein zweites Break und hat dann das Match dann auch gewonnen. Aber beim Seitenwechsel zum 4-1 oder beim 4-1 haben die Zuschauer sich die Seele aus dem Leib gebuht. Und Bublik hat das mit einem Lachen quittiert. Wie empfandst du die Szene?
Ich muss zugeben, ich habe auch gelacht. Du hast es jetzt wahrscheinlich schon gerade gehört. Ich arbeite im Moment relativ regelmäßig mit Teenagern zusammen. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. So ein bisschen unreifes Teenagertum. Es ist wahrscheinlich einfach so, dass er es irgendwie nicht verkraften konnte, dass er das Match verloren hat. Und dann haben wir ein bisschen ähnliche Abwehrhaltung gesehen wie bei Kyrgios, so dieses, naja, dann gebe ich mir erst recht keine Mühe, weil dann habe ich es nicht wirklich verloren. So wirkte es ein bisschen, obwohl er mir sonst eigentlich etwas reifer vorkommt. Aber ja, also war natürlich schon eine kuriose Aktion. Und das Ding war ja, das Publikum hat erst gelacht, als das gemacht hat. Und 10 Sekunden später haben aber wahrscheinlich wirklich 95% der Leute gebuht.
Ich habe, da gebe ich offen zu, eine relativ konservative Meinung dazu. Ich sage, das gibt's so nicht. Das kann man so nicht machen. Nicht in einem Finale, nicht in einem Spiel, wo die Entscheidung noch gar nicht so richtig gefallen ist. Und wo es erst einen Break-Rückstand gab in diesem zweiten Satz und wo Zuschauerinnen und Zuschauer relativ viel Geld dafür bezahlt haben. Ich bin der Letzte, der in irgendeiner Weise sagt, haltet die Show aus dem Tennis raus. Und das ist, ja, das ist natürlich eine Show von Alexander Bublik gewesen. Aber ich glaube, das sollte man nicht machen. Und es war unüberlegt und es war ja unreif dann auch. Du hast es gerade gesagt, du arbeitest mit Teenagern zusammen und es war unreif von Alexander Bublik. Und es darf meiner Meinung nach nicht passieren, jemanden wie ihm, der in den letzten Monaten dann schon einen Reifeprozess ja nachweislich dann auch hatte, wo man gesagt hat, ja, er versucht seinen Sport halbwegs ernst zu nehmen. So geht es meiner Meinung nach nicht. Das kannst du in der ersten Runde machen oder so, das kannst du beim Challenger machen, aber so weiß ich nicht, ob man das machen sollte.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob die Reaktion ähnlich gewesen wäre, wenn das im Fußball passiert wäre. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das Äquivalent wäre, wahrscheinlich irgendwie ein Kabinettstückchen und den dann irgendwie mit der Hacke selber ins Netz gespielt oder so. Oder ob das jetzt was Tennisspezifisches ist, wo ja einfach schon andere Standards erwartet werden.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ändert das nichts daran, dass Lorenzo Sonego dieses Turnier gewonnen hat. Und er ist einer derer, die vielleicht von dieser gesamten italienischen Armada von Spielern so ein bisschen übersehen worden sind in den letzten Jahren und Monaten. Aber auch er ist ein verdammt talentierter Spieler und er hat hier unter anderem Hubert Hurkacz besiegt, er hat Sebastian Korda besiegt, Gilles Simon in der zweiten Runde und Aslan Karatsev in der ersten Runde. Das war ein Spitzenturnier für Lorenzo Sonego und den Italienern wird es nicht fade, was Weltklasse-Spieler angeht. Das ist schon verdammt stark.
Ja, und die letzten Monate sind ja bei ihm so gar nicht gelaufen. Also ich gucke hier gerade nochmal so ein bisschen über seine Resultate rüber. Gerade so seit dem Rasen, wo er in den letzten Jahren eigentlich immer gute Resultate hatte, da hat irgendwie, er hat es nicht so richtig gepasst. Er hatte von Nadal in der dritten Runde in Wimbledon ziemlich auf den Deckel bekommen und danach, ja, hat er irgendwie es nicht geschafft mehr, sich so richtig zu etablieren. Und ich hatte ja auch am Anfang des Turniers jetzt nicht das Gefühl, dass er hier unbedingt um den Titel mitspielen würde, aber er ist im Laufe der Woche auf jeden Fall besser geworden und der Aufschlag war in den letzten 3-4 Matches vielleicht sogar sehr dominant, also das war beeindruckend, der ist ja kaum noch gebreakt worden und hat gesehen, für seine Größe bewegt er sich einfach gut, er kann ziemlich gut improvisieren und hinter dem Aufschlag, wenn er solche Wochen hat, da geht viel und er wird wahrscheinlich immer ein bisschen übersehen bleiben, weil ich jetzt nicht damit rechne, dass der sich noch zum Top-20-Spieler aufschwingt. Dafür ist es einfach nicht konstant genug, was er hinbekommt. Aber wenn er dann so Wochen hat wie die hier, ja, dann ist das natürlich schon sehr beeindruckend.
Es ist extrem beeindruckend. Ich mag auch sein Spiel insgesamt. Ich finde, das ist gut guckbar. Das ist nicht, nichts, wo man sagen muss, da muss man sich anstrengen, dieses Spiel zu gucken.
Nee, aber das ist ja so ein bisschen auch in Italien das Ding. Die sind ja fast alle technisch einfach sehr gut ausgebildet. Und er hat jetzt nicht so ein natürliches Charisma irgendwie wie Fonini oder so, aber du sagst es, das ist cleanes, gutes Tennis, also man sieht, er ist einfach gut ausgebildet worden. Das ist halt einfach ein bisschen erratisch in der Ergebnisgestaltung. Das ist halt bei ihm so das Ding. Der hat sich in den Top 80 und manchmal in den Top 40 etabliert, geht so ein bisschen zwischen den beiden Polen hin und her, hat einfach Phasen, wo es sehr gut für ihn läuft, wo er so ein 250er gewinnen kann oder bei einem 500er ins Halbfinale kommt, und dann gibt es aber immer Phasen, wo er über 2-3 Monate kaum Match gewinnt, und das ist eben bei ihm so das Ding. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Technik, so gut sie ist, dann doch am Ende irgendwie an sein Selbstbewusstsein geknüpft ist und es dann halt ab und an nicht klappt.
Lorenzo Sonego hat dieses Turnier gewonnen und er steht jetzt in der Weltrangliste schon auf Platz 45 unter den Top 50. Er war schon nah an den Top 20 dann auch dran und hat jetzt den Weg wieder unter die Top 50 zurückgefunden und wird jetzt in Sofia in dieser nächsten Woche dann spielen, weiteres 250er Turnier. Und Alexander Bublik hat das Finale erreicht und er ist auf Platz 41 in der Weltrangliste und hat hier dann auch ein paar Punkte dazu gewonnen. Und er hat ein gutes Turnier gespielt, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja, er hat im Halbfinale davon profitiert, dass Stan Wawrinka aufgeben musste, aber vorher gegen Holger Rune ein sehr, sehr starkes Dreisatzmatch gespielt. Gegen Emil Roussevorin muss man auch meist mal in der Halle gewinnen, und gegen Erwin Furness hat er in 3 Sätzen dann auch gewonnen. Er hat sich ja durchgekämpft und er hat ja diesen Sport dann auch ernst genommen in diesen ersten 3 Runden. 3-mal in 3 Sätzen gewonnen, sich wirklich durchgebissen, keine Faxen gemacht etc. Und dann das Halbfinale, wie gesagt, das ganz kurz. Ja, und dann wird es alles ein bisschen überschattet von dieser Aktion da im Finale.
Ne, und der Kontrast im Viertelfinale, der war ja wirklich durchaus amüsant mit Holger Rune, der da zumindest, meine ich, im ersten Satz mit diesem armfreien Top gespielt hat, und Rune ja wirklich mit einem Selbstbewusstsein gesegnet, wo er auf so einen Platz tritt, und Bublik fand das, glaube ich, sehr amüsant und hat ziemlich viel Katzenmaus zwischendrin mit dem gespielt, und Rune, ja, der wird wahrscheinlich noch vor die eine oder andere Wand laufen in den nächsten Jahren, dabei wahrscheinlich allerdings ziemlich gute Resultate haben, und da fand ich den Kontrast schon erstaunlich, aber wenn wir drauf gucken, das waren zumindest 2,5 sehr gute Siege, die er hatte, das ging Wawrinka, das kann man nicht richtig zählen. Der schien einfach völlig erschöpft zu sein nach seinen ersten paar Runden. Er musste durch die Quali, über den sprechen wir bestimmt gleich noch. Ich gehe mal davon aus, Bublik hätte das so oder so gewonnen, weil die Bedingungen ihm hier entgegenkamen. Müssen auch einfach sagen, es war schnell in Metz. Also das war ein schnellerer Boden als jetzt in London. Und dadurch hat er natürlich dann auch starke Aufschläger bevorteilt.
Alexander Bublik in dieses Finale gekommen. Und das ist erstaunlich, dass du es erraten hast, dass wir mal über Stan Wawrinka sprechen wollen. Das müssen wir nämlich unbedingt. Bei diesem Moselle Open hatte er so ein kleines Comeback. Er musste sich durch die Qualifikation durchspielen. Und dann hat er in der ersten Runde gegen João Sousa gewonnen. Den kann er besiegen, wenn er die Vorhand aus dem Spiel nimmt. Das klappt immer. Dann allerdings ein fantastisches Match gegen Daniil Medvedev gehabt. 6-4, 6-7, 6-3. Dann auch noch gegen Michael Ümer. 6-4, 4-6, 7-6 gewonnen. Dann war der Tank allerdings alle. Allerdings diese Matches gegen Daniil Medvedev und gegen Ümer, die kann er sich übers Bett hängen. Und da hat man in Teilen gesehen, dass er es doch noch kann und dass er das vielleicht noch einen Weg zurückgibt, nicht in die Weltspitze, nicht unter die Top 10, aber dass es einen Weg zurückgibt, wie vielleicht so bei Andy Murray unter die Top 50, Top 40, dass er nochmal wieder bei größeren Turnieren mitspielen kann, ohne sich durch die Quali kämpfen zu müssen oder quälen zu müssen, und dass er hier so kleine Wiederauferstehung hatte.
Ja, ich glaube, es fehlt ihm im Moment immer noch ein bisschen am Return, immer natürlich noch ein bisschen an der Beinarbeit. Allerdings Aufschlag, Vorhand, das passt mittlerweile schon wieder richtig gut. Ist halt im Moment die Frage so ein bisschen, welche Bedingungen taugen ihm im Moment? Braucht er so einen schnellen Boden wie hier, damit er seinen Aufschlag voll für sich nutzen kann? Bräuchte er eigentlich einen Sandplatz, damit er da vielleicht mit seinem Return besser arbeiten kann, da vielleicht auch so ein bisschen spielen kann mit der Return-Position? Nur ist die Frage, ist er dafür dann noch gut genug zu Fuß? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo er im Moment versucht für sich zu lösen, wie er das machen will. Es kann sein, dass er einfach eine andere Art von Spieler wird werden müssen, wenn er nochmal richtig nach oben kommen möchte, und richtig nach oben wären jetzt mal für mich die Top 50. Also, dass er da guckt, ob er dann wirklich ein eher surf-dominanter Spieler wird, weil für mich fehlt da beim Rückschlag mit einiges.
Ich glaube auch, vielleicht beim Laver Cup hätte er eine ganze Menge Spaß gehabt mit dem langsamen Platz, dass der Ball erst sehr, sehr spät dann ankommt. Aber ja, du hast schon recht, der Return war tatsächlich zwischendurch so ein bisschen schwierig, und dass er das Match dann gegen Medvedev trotzdem gewonnen hat, spricht für ihn. Medvedev mit einer rätselhaften Leistung, und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Medvedev im letzten halben Jahr, ist er normal geworden, auch seine Leistungen normal geworden, weil so richtig überraschend scheint er im Moment niemanden zu können.
Ja, und irgendwie scheint es alles begonnen zu haben mit dem Australian Open Finale, was er so im Griff hatte. Wir erinnern uns dran, 2-0 Satzführung, Chance auf einen Break im dritten Satz gegen Rafael Nadal und dann entgleitet ihm das ja noch komplett. Und dann hat er ganz okay gespielt, dann hat er diese OP gehabt, wo er dann ja wirklich mehrere Monate auch gefehlt hat. Dann auf Rasen schon 2, 3 Niederlagen dabei gehabt, die ein bisschen komisch waren. Und dann ist der Motor nie wieder so richtig angelaufen jetzt auf den Hartplätzen. Und im Moment fehlt halt überall so ein bisschen was. Der Aufschlag ist nicht ganz so gefährlich. Der Return, habe ich das Gefühl, hat er im Moment nicht so das Gefühl für. Vorhand ist natürlich immer sein Wackelschlag. Rückhand für mich am ehesten noch der Schlag, wo er im Moment kein Problem hat. Also ja, er hat zumindest ein bisschen was verloren. Ist jetzt natürlich die Frage, liegt es am Selbstbewusstsein? Kann er sich das jetzt wiederholen in den nächsten Wochen? Oder fehlt da jetzt einfach dauerhaft was? Das können wir natürlich nicht sagen. Und ist ja auch immer für uns einfach schwer abzuschätzen, wie hat so jemand so eine OP weggesteckt? Also Medvedev wird sich nicht hinstellen und sagen, das bereitet mir jetzt allerdings noch Probleme oder so. Kann einfach sein, dass das noch 3, 4 Monate dauert. Ich meine, der war 2,5 Monate weg ungefähr. Kann sein, dass es einfach noch ein bisschen dauert, aber das wird er nicht der Öffentlichkeit erzählen.
Medvedev auf jeden Fall hier mit einer eher rätselhaften Leistung. Ich bin gespannt, ob er bis zum Ende des Jahres nochmal wieder die Form gewinnen wird, weil wie gesagt, das sah alles eher etwas gewöhnlich aus, sein Spiel. Und auch das Match gegen Mikael Ümer, hätte er nicht gewinnen müssen. Da muss sich Ümer dann auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und trotzdem kann man sagen, Wawrinka hat sich da durchgebissen und ich glaube, dieser Sieg hat ihm auch extrem viel bedeutet, dieser Dreisatz-Sieg.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, dafür hat er dann auch in Kauf genommen, am Samstag eben wirklich nur die 3 Spiele zu bestreiten und die Sachen zu packen und dann einfach wieder nach Hause zu fahren. Und es war ja auch im Match gegen Medvedev, das können wir vielleicht noch erwähnen, Medvedev hat es ja mal wieder mit dem Publikum angelegt.
Das wollte ich gerade noch ansprechen, ja.
Ja, der war ziemlich genervt, weil in Frankreich hat er ja normalerweise Unterstützung, weil er da schon so ewig lebt und er auch sehr gut Französisch spricht. Nur Wawrinka ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer. Und der hatte das Publikum eher hinter sich und Medvedev war ziemlich genervt davon.
Ja, Medvedev hat sich da mit dem Publikum angelegt und hat dann auch eher Faxen gemacht, beziehungsweise hat dann eher so Dinge gemacht und Reaktionen gehabt, wo man sagen muss, Daniel, hättest du dir vielleicht ein bisschen anders überlegen sollen, diese ganze Geschichte. Dieses Turnier in Metz war insgesamt sehr, 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 sehr cool. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß gehabt, dieses Turnier zu gucken und es gab sehr viele gute Matches. Eins kann man noch ansprechen, Dominic Thiem hat die 2. Runde erreicht, hat in der 1. Runde gegen Richard Gasquet gewonnen und in der 2. dann gegen Hubert Hurkacz verloren. Beide Matches zeigen, was gut ist bei ihm und was im Moment noch nicht so läuft.
Ja, und er hat es jetzt schon mal in die Top 150 im Race geschafft. Ich glaube, er ist so 200 Punkte ungefähr hinter Platz 100. Wenn er noch 300, denke ich, holt in diesem Jahr, dann sollte er in die Top 100 reingehen. Direkte Quali für die Australian Open. Ich glaube, das wäre jetzt so mal das erste Ziel. Ich träume das auch zu. Es ist irgendwie immer noch dasselbe. Er hat noch nicht so richtig das Ziel, was er auf der Vorhand gefunden. Entweder er überdreht und dann kommen die Fehler schnell oder er zieht nicht so wie gewohnt durch und dann wird er ein bisschen harmlos und da hat er einfach noch nicht so richtig den Mittelweg gefunden. Aber Sieg gegen Gasquet ist natürlich schon mal eine super Nummer und gegen Hurkacz, ja, da hat er halt vor allem mit dessen Aufschlag Probleme gehabt. Ist aber natürlich nicht der Einzige.
Das ist auf gar keinen Fall. In San Diego, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das Finale noch nicht vorbei. Marcus Giron und Brandon Nakashima spielen hier um den Titel. Dan Evans war dort an 1 gesetzt, hat das Halbfinale erreicht, gegen Marcus Giron verloren. Brandon Nakashima hat das Finale durch einen Sieg über Christopher O'Connell erreicht. Das war so ein typisches 250er-Turnier in den USA, was wir früher auch ganz häufig gesehen haben. Memphis kann ich mich erinnern, das war immer so ein Turnier, wo die Amerikaner immer ganz groß aufgetreten sind und man im Rest der Welt eigentlich nie so richtig davon viel Notiz genommen hat, weil ich gebe es offen zu, so richtig viel habe ich von diesem Turnier nicht gesehen.
Ja, also auch für uns von der Zeitumstellung. Also was, 9 Stunden sind im Moment
hinter
uns. Ne? Ja, das ist natürlich nicht ideal für ein europäisches Publikum. Schien mir, als wären viele vor Ort gewesen. Gab ja letztes Jahr auch schon ein WTA-Turnier, was ziemlich gut gelaufen ist und jetzt schien es auch voll zu sein. Ist ja auch eine Gegend einfach, in der College-Tennis eine große Rolle spielt und jetzt mit Giron und Nakashima ja auch 2 Spieler aus Kalifornien im Finale. Ich glaube, Nakashima kommt sogar aus San Diego, müsste ich gleich nochmal nachgucken. Und bei dem muss man sagen, das ist eigentlich so ein bisschen sein Turnier hier auch gewesen. Also der hat den Aufschlag kaum abgegeben übers Turnier. Der hatte einfach diese Rückhand, die sehr, sehr stabil ist, aber es fehlte sonst so ein bisschen was. Und der, kann ich mir vorstellen, zieht nächstes Jahr irgendwie dauerhaft in die Top 30 ein. Weil wenn er den Aufschlag kombiniert mit der Rückhand, dann wird es ziemlich schwer, ihn zu schlagen. Und für mich ist er jetzt auch der Favorit. Kann sein, wenn ihr es gehört habt, dass er schon gegen Giron verloren hat. Aber Giron ist dran am Maximum. Also der holt aus seiner Karriere raus, was drin ist. Ich meine, der ist einfach ein super Athlet, aber jetzt nicht der begnadetste Tennisspieler. Und der arbeitet sich da durch. Und Nakashima ist schon nochmal ein anderes Level.
Nakashima, 21 Jahre alt, und er ist tatsächlich aus San Diego. Und seht es uns nach, dass wir hier nicht die ganz, ganz große Zusammenfassung bringen können. Es waren in der letzten Woche dann andere Themen da, und was Philipp gesagt hat, die Zeitverschiebung ist natürlich dann auch noch ein Faktor. Also das Finale haben hier Marcus Giron und Brandon Nakashima gespielt, und wir werden es natürlich nachreichen auf den sozialen Medien. Das waren die Herren. Und dann kommen wir gleich noch zu den Frauen. News der Woche haben wir nicht, deswegen können wir uns gleich noch ein bisschen länger um die Frauen kümmern. Die haben nämlich letzte Woche in Ostasien gespielt, und da gab es zwei wirklich interessante Turniere und vor allen Dingen die Toray Pan Pacific Open in Tokio. Die haben abgeliefert. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Tokio und Seoul endlich wieder auf der Landkarte des WTA-Tennis. Beide Turniere haben gute Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen gehabt und können sich darüber freuen, dass sie auch richtig guten Sport erlebt haben. Ich fand, das war eine wichtige Woche fürs Frauentennis in der letzten Woche. Beide Turniere gut besucht, beide Turniere mit super Leistungen von ihren Spielerinnen, beide dann auch durchaus mit Schlagzeilen, die sie hervorgebracht haben. Meiner Meinung nach eine sehr wichtige Woche letzte Woche.
Ja, und ja auch immer die Frage im Damentennis und ein bisschen weniger im Herrentennis, wie geht's mit Asien weiter? Die Tour in Asien war einfach um die chinesischen Turniere gestrickt. Die waren klar, dass die so nicht stattfinden würden in diesem Jahr. Und wir müssen mal gucken, was da in der nächsten Saison passiert. Aber da ist halt mal ein Viertel der Saison quasi weggeknickt. Und dass sie es jetzt geschafft haben, da zumindest in Tokio ein relativ großes Turnier zu etablieren und in Seoul, sagt man Seoul oder Seoul?
Da Seoul.
Wir an. Seoul. Seoul. In Seoul zumindest eins, wo das Stadion ziemlich gefüllt war. Das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren, dass das Stadion da dann auch sehr voll war, vor allem bei Jelena Ostapenko, die da irgendwie ein Star ist bei dem Turnier. Und gut gelaufen, würde ich auch sagen. Und jetzt ist es natürlich bei den Damen so, dass sich das jetzt alles wieder ein bisschen splittet. Es geht jetzt primär nach Nordamerika. Da wird ja auch das Jahresendturnier sein. Aber war, glaube ich, mal ganz gut, nochmal kurz die Fahne hochzuhalten in Asien.
Ja, und Asien ist halt immer ein großer Markt gewesen für die WTA, und es ist halt, China geht in diesem Jahr nicht, und obwohl der WTA-Chef gesagt hat, nächstes Jahr wird wohl wieder in China Tennis gespielt werden, naja, Gras wächst dann auch über alle anderen Sachen drüber. Aber lass uns über Sportliche sprechen. Die Toray Pan Pacific Open im Einzel wurden angeführt von Paula Badosa, die an 1 gesetzt war, und Caroline Garcia, die an 2 gesetzt war. Aber beide Spielerinnen haben nicht so richtig die große Rolle gespielt. Lass uns gerade über Caroline Garcia sprechen, weil die hat gegen Zhang Zhuai mit 6:4, 6:7, 6:7 verloren, hat 27 Asse geschlagen und trotzdem verloren. Für Zhang Zhuai war das eine fantastische Woche hier.
Ja, und ich glaube, sie hat am Ende auch 13 oder 14 Punkte mehr gehabt in dem Match als Zhang. Also wäre normalerweise, so ein Match geht in 95% der Fälle an die Spielerin, die so viele Punkte mehr macht. Und du hast die Aufschlagsleistung angesprochen, dürfte eine der besten auf der Tour sein, die wir in den letzten Jahren gesehen haben mit so viel Assen. Und irgendwie hat sich Zhang da drin gehalten. Also hat ein bisschen erinnert an das Match gegen Coco Gauff bei den US Open, wo sie es aber eben ja nicht drehen konnte, wo sie eigentlich auch die zweitbeste Spielerin war, aber irgendwie immer dran blieb und es nicht drehen konnte. Und hier gegen Garcia hat sie das irgendwie gedreht. Und Garcia hat nicht schlecht gespielt. Also das muss man sagen. Und es ist ein schneller Court gewesen. Da kann Zhang natürlich so ihre ganze Athletik und ihre Abwehrarbeit zeigen. Und die Fähigkeit, mit der sie die Bälle tief hält und die Gegnerin ausmanövriert. Aber eben, Garcia hat nicht schlecht gespielt. War einfach ein bisschen unglücklich, das Match zu verlieren.
Aber Zhang Zhuai ist für mich eine ziemlich coole Geschichte, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die mochte gar nicht so richtig gerne auf dem Court sein. Sie hat ja zwischendurch gesagt, als Sam Stosur angekündigt hatte, dass sie die Karriere beenden wird und dass sie dieses Jahr nur noch Doppel spielen wird, hatte sich Zhang Zhuai noch so geäußert, ja, du hast meine Karriere auch so ein bisschen gerettet, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich nicht mehr weitergespielt. Und jetzt steht sie wieder unter den Top 30, kurz hinter ihrer Karrierehöchstplatzierung. Sie spielt ein exzellentes Jahr, hier im Halbfinale ausgeschieden, aber das Jahr ist exzellent von ihr.
Ja, Race auf Nummer 23 wird wahrscheinlich nicht so viel höher kommen, weil dann doch ein Sprung an den Punkten ist, so in die Top 20 hinein. Aber schon ziemlich beeindruckend. Steht einen Platz nur hinter Rybakina. Gut, da muss man sagen, fehlen natürlich die Wimbledon-Punkte. Mhm. Allerdings eben, Amanda Anisimova ist nur kurz vor ihr. Oder Ostapenko und Kontaveit sind auch nur kurz vor ihr. Also ist schon ein sehr gutes Jahr und vor allem natürlich in den letzten 2,5, 3 Monaten eher auf den schnellen Hardcourts. Also das scheint ihr im Moment mal wieder sehr gut zu liegen. Und sie geht ja auch durch Phasen. Ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt konstant in den letzten Jahren Resultate geliefert hat, sondern es ist immer so ein, es kommt mal eine gute Phase über 3-4 Monate und dann wird es eher wieder ein bisschen ruhiger um sie und trotzdem scheint sie sich ja eigentlich die ganz gute Laune, die sie jetzt zumindest in den letzten 2-3 Jahren zeigt, nicht nehmen zu lassen.
Zhang Zhuai hier das Halbfinale erreicht. Im Finale haben wir mit einem Match zwischen Zhenjing Wen und Ludmila Samsonova vielleicht auch so einen kleinen Blick in die nächste Zukunft der WTA bekommen. Ludmila Samsonova haben wir letztes Jahr zum ersten Mal so richtig gesehen, als sie auf dem Rasen Berlin gewonnen hatte und als sie ja sich als Spezialistin für schnelle Untergründe dann auch einen Namen gemacht hatte. Und sie ist jetzt auch so richtig an der Weltspitze dran. Und sie hat das Finale gegen Jinwen Zhang mit 7-5, 7-5 gewonnen. Beide Spielerinnen haben hier exzellente Turniere gespielt. Und beide, glaube ich, haben wir nicht zum letzten Mal gesehen in so einem Finale.
Ja, gehe ich auch von aus. Also Samsonova kann sicherlich sogar im nächsten Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Also ich glaube, das kann man ihr mittlerweile zutrauen. Hat in den letzten 2,5 Monaten eigentlich nur ein Match verloren. Das war gegen Tomljanovic bei den US Open und hat hier wieder gezeigt, dass sie nicht mehr ganz so wild spielt, wie sie das am Anfang bei ihrem Durchbruch gemacht hat, wo es halt wirklich ein direkt auf den Ball gehen war. Und hier in Tokio war es ein immer noch natürlich sehr starker Aufschlag. Zum Moment eine der besten Aufschlägerinnen auf der Tour, wahrscheinlich Top 5 Aufschlägerinnen auf der Tour. Allerdings die Punkte auch gut konstruiert. Sie hat es dann eben auch realisiert mit ihrem Spiel, muss sie nicht immer an die Linie gehen, muss sie nicht immer auf die Entscheidung gehen, sondern da kann sie den Ball auch noch 2-3 Mal im Court halten und ihn dann erfolgreich zum Abschluss bringen, ist natürlich immer so die große Frage für alle, die Power haben, wie gehe ich damit um? Sie scheint jetzt für sich so ein bisschen den Weg gefunden zu haben, da nicht direkt auf den Angriff zu gehen. War auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung. Damit ist sie unter den Top 20 im Race, hat wahrscheinlich eine ganz gute Chance, das Jahr so um die 14, 15 zu beenden und dann sie doch zumindest bei den schnellen Turnieren im nächsten Jahr um den Titel mitspielen können.
Samsonova hatte gegen Garbiñe Muguruza mit 6-4, 6-2 gewonnen, in der zweiten Runde gegen Jinyu Wang 7-6, 6-3 und in der ersten Runde hatte sie gegen Elena Rybakina, die mit einer Wildcard angetreten war, auch in 2 Sätzen gewonnen. Also das waren ja auch keine Gegnerinnen, wo man sagt, ja, da hat sie ein bisschen Glück mit der Auslosung. Das war richtig stark und auch Garbiñe Muguruza war am Ende komplett frustriert von diesem Match gegen Samsonova, weil sie selber versucht hat, die Initiative zu übernehmen, weil sie selber versucht hat, Druck zu machen und der ist ihr von Samsonova so richtig um die Ohren gehauen.
Ja, und sie hat ja hier am Ende eben auch Zhang Zhuai rausgenommen, mit der wir gerade begonnen haben. Also war schon gut. Und auch im Finale gegen Zheng, die auch Power-Tennis spielt, aber eine andere Art von Power-Tennis spielt, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Es wird natürlich irgendwann interessant werden, was macht sie auf den langsameren Belegen? Da hat sie jetzt ja auch noch nicht die großen Resultate. Wird sie da auf dem Sand irgendwas in sich entdecken, auf den langsamen Hardcourts was sich entdecken? Das muss man mal abwarten. Allerdings ist sie jetzt wirklich, glaube ich, in einer ziemlich guten Position, um sie ja in den Top 15 zu beenden.
Samsonova hat das Finale gegen Jinwen Zhang gewonnen und über die sprechen wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Die ist bei den French Open ja so ein bisschen berühmt geworden dafür, dass sie ausgesprochen hat, dass sie zwischendurch einfach unter Menstruationsproblemen leidet und dass sie zum Beispiel im Match gegen Simona Halep nicht mehr weitermachen konnte, weil sie Menstruationsprobleme hatte zu diesem Zeitpunkt und sie hat ja da so die ersten Schlagzeilen für sich gehabt. Sportlich allerdings hat sie in dem Jahr eine ganze Menge an Schlagzeilen gemacht. Und es waren zwei Spielerinnen im Vordergrund aus China. Es waren nämlich Jin Wenzhang und Zhang Zhuai. Aber Jin Wenzhang ist die Jüngere und von der werden wir, glaube ich, eine ganze Menge hören. Ich bin sehr begeistert von diesem Spiel, was Jin Wenzhang hat und vor allen Dingen, wie sie sich durchgesetzt hat in diesem Halbfinale gegen Veronika Kudermetova. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, von der werden wir eine ganze, ganze Menge noch hören.
Ja, ist auch nicht so die klassische chinesische Schule. Also viele der chinesischen Spielerinnen und Spieler, von denen haben wir nicht so viel gesehen, aber die durchlaufen so dieses System in China und die haben alle relativ schnell Hardcourts, häufig ein athletisches, flaches Spiel. Und sie trainiert jetzt ja schon seit einiger Zeit in Spanien. Und das sieht man ihrem Spiel an. Sie ist in der Lage, ordentlich Topspin in die Schläge reinzubekommen. Und sie hat eben auch Power, aber nicht so wie Samsonova, dass sie wirklich, weiß ich, 30 Winner in einem Match schlägt, sondern eher, dass sie ja das Match über ihren Topspin kontrolliert und dann in der Lage ist, den entscheidenden Schlag unterzubringen. Und deswegen ja zumindest auch bei den French Open die einzige, die Iga Świątek einen Satz abgenommen hat. Und ich würde auch damit rechnen, dass wenn sie das mental für sich so wegstecken kann, wie das Jahr jetzt verlaufen ist, dass sie sich nächstes Jahr zumindest in den Top 30, vielleicht sogar Top 20 etabliert. Da gehört sie hin. Das Talent hat sie. Athletik ist eben wie bei vielen chinesischen Spielerinnen da, aber es ist eine andere Art von Spiel. Eins, das nicht ganz so viel aufs Risiko geht und eins, das sie sich auch erlauben kann. Frage bei ihr immer so ein bisschen auch gewesen, war, wie viel Kondition hat sie, wie gut steckt sie so enge Matches weg, wo sie ordentlich schuften muss, wie das hier gegen Kudermetova der Fall war. Das war eine enge Geschichte, auch ein richtig gutes Match. Da schien mir so ein bisschen, ja, die Power dann weg zu sein im Finale. Da hat sie dann eher der Aufschlag in dem Match drin gehalten. Allerdings ist das natürlich etwas, was sie verbessern kann in ihren 20ern und die beginnen ja für sie erst im nächsten Jahr.
Aber die Lina-Vibes sind schon sehr, sehr strong, wie ich finde. Also Lina, die ja auch eher wenig von dem chinesischen System hatte und dort dann eine Weltkarriere dann ja auch gehabt hat, hat auch eher selten, dann war er selten in China zu Hause, sondern eher ja so global gesehen war sie dann auch eher eine Marke. Und bei Jin Wenzhang habe ich das Gefühl, dass sie hat einen ähnlichen, ja, sie hat einen ähnlichen Plan. Sie trainiert in Spanien, bei Pere Riba dann auch. Und ich hab so das Gefühl, dass sie sich auch von diesem chinesischen System so ein kleines bisschen lösen möchte.
Ja, spricht auch gutes Englisch. Mhm. Ist jetzt nicht so, also kommt zumindest nicht so rüber wie Nali als so eine lustige Persönlichkeit, sondern ich glaube, die legt es eher so auf die Hochglanzpresse an. Also so auf, weiß nicht, was das Äquivalent der Vogue in China ist, aber das ist, glaube ich, eher so ein bisschen, wo sie drauf abzielt. Von daher, das würde ich nicht von ihr erwarten, aber ich glaube, wenn die stabil bleibt, dann ist das wahrscheinlich wirklich der nächste große Superstar aus China, denn das Potenzial ist da, um in die Top 10 zu kommen und vor allem ist es auch ein Spiel, das ist ja so ein bisschen das Ding im Tennis, man kann immer verschiedene Tennisschulen sehen, viele Spieler und Spielerinnen aus Amerika spielen ein bisschen ähnliches Spiel, viele von Bolletieri, viele aus China, es gibt auch ein französisches Spiel und ich finde, sie fällt so ein bisschen aus dieser Monotonie, die man im Tennis häufig sieht, raus, weil sie eben verschiedene Schulen miteinander verbindet und daher denke ich, wird es eine sein, an die man sich wird erinnern können und wo wahrscheinlich auch so das Mainstream-Publikum einen Anschluss wird finden können.
Lass uns über zwei Personalien noch sprechen, die ja miteinander verbunden waren bei diesem Turnier. Naomi Osaka und Daryl Saville. Daryl Saville hat in der ersten Runde aufgeben müssen gegen Naomi Osaka. Ich hatte mich auf das Match sehr gefreut, habe extra morgens den Stream angemacht und dann hat das Spiel nur 10 Minuten gedauert. Daryl Saville ist komisch aufgekommen mit dem Knie und hat sich das Kreuzband gerissen, wie schon 2013. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr bitter, weil sie gerade wiedergekommen war, in diesem Jahr gute Form gezeigt hatte und jetzt wieder ein Dreivierteljahr ausfallen wird. Sie hat sehr lange gebraucht nach ihrem ersten Kreuzbandriss, um wiederzukommen. Das ist einfach nur, das ist wirklich eine tragische Geschichte und da kann sie einem nur leid tun.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt immer gerade nochmal geguckt, sie ist immerhin erst 28, hat jetzt irgendwie gedacht, sie sei 32, 33, da wäre das wahrscheinlich wirklich schwer gewesen, nochmal wieder zu kommen, aber auch so wird es wahrscheinlich wieder für sie ein Dreivierteljahr bis ein Jahr dauern. Also das war ja, sie hatte zwei längere verletzten Geschichten gehabt. Das war jetzt das eine, was du angesprochen hattest mit dem Kreuzband und dann nochmal während der Pandemie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die Hüfte war, aber ja, es war auf jeden Fall eine Geschichte, die sich bei ihr auch länger gezogen hat, als sie sie das, glaube ich, antizipiert hatte vorher. Und da muss man jetzt natürlich mal gucken, wie das für sie läuft. Und es ist natürlich besonders ärgerlich jetzt als Australierin mit einer guten Form, wäre sie nach Australien gegangen und auch eine, die ja dann populär ist bei den Australian Open, aber das wird so in der Form dann jetzt erstmal nicht stattfinden.
Tja, die hätte die ganzen Schlagzeilen beim Frauentennis auf sich gezogen dann ja auch. Und Daria Saville, du hast es gesagt, die ist unglaublich populär dann auch in Australien und hat ja auch schon einen tiefen Run dort gehabt und da sind ihr die Herzen ja zugeflogen. Es ist wirklich ganz bitter, dass Daria Saville jetzt wieder ein Dreivierteljahr ausfallen wird. Naomi Osaka, die kommt einfach auch nicht auf die Füße. Die hat ein Zweitrundenmatch gegen Beatrice Haddad-Mahia gehabt. Aber Haddad-Mahia konnte dann per Walkover weiterkommen und auch das ist eine bittere Geschichte. Naomi Osaka dann wegen Illness. In Krankheit hat sie dann abgesagt, diese zweite Runde. Und sie hatte eigentlich seit dem Sandplatz versucht, ein normales Turnierpensum an den Tag zu legen. Aber es kommen immer wieder Verletzungen oder Krankheiten dazu und sie schafft es im Moment nicht auf die Füße zu kommen, rein sportlich gesehen.
Ja, ich gucke auch gerade mal, wo sie jetzt im Race ist. 39, klar. Sie hatte die Punkte aus Miami, wo es ja für sie sehr gut gelaufen war, sie das Finale erreicht hatte. Nur davon ab war das jetzt wirklich ein Start-Stopp, ne? Immer wenn es mal ganz gut gelaufen ist, dann ist irgendwas wieder in die Quere gekommen. Das muss man mal gucken, wie sie sich aufstellt. Das Ding ist ja jetzt auch, es gibt jetzt nicht noch mehrere Turniere in Japan. Von daher, da wird sie das jetzt nicht einfach in der Form fortsetzen können, sondern jetzt geht es wieder zurück nach Nordamerika. Immerhin, da hatte sie ja meist ihre besten Resultate. Also vielleicht findet sie da jetzt nochmal die Form.
Das möchte man hoffen. Bei diesem Turnier, wo ganz viele große Namen am Ende auch früh ausgeschieden sind, aber Jinwen Zhang und Ludmila Samsonova haben das Finale erreicht. Samsonova gewinnt dieses Turnier durch ein 7-5 im Finale gegen Jinwen Zhang. Das Turnier in Seoul, das war nicht ganz so gut besetzt, war auch nur ein 250er-Turnier. Jelena Ostapenkova hier an 1 gesetzt, die hat das Finale auch erreicht, hat es dort gegen Jekaterina Alexandrova verloren. Alexandrova mit ihrem Titel und 7-6-6-0. Wir haben schon häufiger über sie gesprochen, dass sie dann durchaus negative Vibes an den Tag legt und dass sie sehr, sehr, ja, sehr, sehr schimpfen kann über ihr eigenes Spiel und dass sie eher wenig und eher selten zufrieden ist. Aber sie hat hier ihren zweiten Titel in diesem Jahr geholt. Einmal auf Rasen in Sertogenbosch und jetzt auf Seoul, in Seoul auf schnellem Hartplatz gegen Ostapenko. Das war dann auch ein verdienter Sieg für sie, wo sie sich dann durchgesetzt hat, auch im Halbfinale gegen Tatjana Maria, im Viertelfinale gegen Lin Sun oder dann auch in den ersten beiden Runden, in der ersten Runde zum Beispiel gegen Asia Muhammad in 3 Sätzen. Verdienter Sieg für Alexandrova.
Auf jeden Fall. Und bei ihr auch mal, glaube ich, wieder benötigt, weil sie so gar nicht irgendwie in Form war seit dem Sieg in Sertogenbosch. Und sie ist ja auch eine, die auf jeden Fall die schnelleren Courts bevorzugt. Am Anfang ihrer Karriere primär eine gewesen, die in der Halle Erfolg hatte, dann aber immer mal wieder auch bei anderen schnellen Gelegenheiten, zum Beispiel beim Rasen oder in Asien. Aber die ganz große Konstanz hat sie noch nie reinbekommen in ihre Karriere. Das würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass das so passieren wird. Nur ist das dann ja für sie schon auch eine große Nummer, weil da waren wirklich viele Zuschauende beim Finale. Und das war zumindest so die ersten anderthalb Sätze auch ziemlich eng. Am Ende wirkte Ostapenko ein bisschen verletzt, aber die hat in dieser Woche auch einige sehr lange Matches gespielt. Ich denke, das war einfach ein bisschen, dass sie da Tribut zollen musste. Aber das war jetzt nicht so, dass sie dann, dass das 0-6 oder 6-0 im zweiten Satz für Alexandrova ein Abschuss war. Das hat sich schon ein bisschen gezogen, so in den ersten 2-3 Spielen. Also war eine durchaus längere, unterhaltsame Geschichte und da hatte Alexandrova einfach den längeren Atem.
Jelena Ostapenko, die hat den Zuschauerinnen und Zuschauern was gegeben für ihr Geld. In der ersten Runde gegen eine südkoreanische Spielerin, gegen Yongbo Jung, in 3 Sätzen 7-6 im dritten Satz. Dann gegen Anastasia Gasanova, 6-3, 5-7, 7-5. Dann wegen Victoria Jimenez-Kasintseva, 6-2, 6-1. Aber dann nochmal gegen Emma Raducanu, ein 3-Satz-Match, wo sie dann von der Aufgabe von Emma Raducanu profitiert hat. Aber Ostapenko hat ihren Fans da eine ganze Menge geliefert und das war schon wieder erstaunlich. Das war eine richtig gute Woche für Ostapenko und sie wird ja so ein kleines bisschen zur Saisonarbeiterin, ne? Dass man nicht das Gefühl hat, dass sie das ganze Jahr über wirklich Weltklasseleistungen abliefern können. Aber hier und da ist dann so eine Woche drin, wo man sagt, wow, Chapeau.
Ja, und ich glaube, die ist wirklich überzeugt, dass sie ein Superstar in Südkorea ist. Also das glaube ich, klang so ein bisschen durch. Und sie scheint auch wirklich populär zu sein. Und sie hatte, du hast angesprochen, diese erste Runde gegen die Südkoreanerin Yong, die, glaube ich, irgendwie um die 700 in der Weltrangliste ist, aber dann gegen Gasanova hat sie einen Matchball abwehren müssen. Das gegen Raducanu hätte auch gegen sie laufen können, da war Raducanu am Ende verletzt. Also da war schon ordentlich Kampf gefragt und dann eben noch im Finale dieser erste Satz, der auch so eng war. Und sie ist natürlich so ein bisschen, du hast gesagt, eine Saisonarbeiterin. Sie ist auch ein bisschen von den Bedingungen abhängig. Also ich habe das Gefühl, sie kann ihr Spiel, mit dem sie ja unter anderem die French Open gewonnen hat, glaube ich nicht zum Beispiel auf den ganz langsamen Plätzen mehr in der Form durchziehen, weil sie auch eigentlich mittlerweile einfach eine andere Spielerin ist. Aber wenn sie den Ball trifft, dann ist sie halt immer noch eine Top 10, Top 20 Spielerin. Und ich denke, da wird sie auch am Ende der Saison sich einsortieren, so irgendwie knapp in den Top 20. Und da gehört sie natürlich auch hin.
Absolut. Und es ist wirklich erstaunlich, wie Jelena Ostapenko dann zwischendurch solche Wochen hat, wo sie dann ja auch so eine Spielerin wie Jimenez Kacintseva, die zu den besten Juniorinnen gehört, einfach mal so ein bisschen die Ohren lang zieht mit 6:2 und 6:1. Und dass sie dann auch gegen Emma Raducanu dann durchgezogen hat in diesen 2,5 Sätzen, die wir dann gesehen haben. Emma Raducanu ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil natürlich konzentrierten sich die britischen Journalisten auf den Laver Cup und auf Andy Murray dort beim Laver Cup, aber morgens hatten sie dann auch schon die Streams an und haben sich die Emma Raducanu Matches angeschaut. Und für Emma Raducanu war das wahrscheinlich eine der positivsten Wochen in diesem Jahr. Er hat sie das Halbfinale erreicht, dort musste sie aufgeben und es war schon die fünfte Aufgabe in diesem Jahr. Sie hat selber hinterher dann auch gesagt, ich habe eine ganze Menge körperlich dann auch diese Woche gemacht und es wird mich davor schützen, dass ich in den nächsten Jahren diese Aufgaben nicht mehr haben werde. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es war dieser, ja, was sie bei den US Open gesagt hat, das war dieser Drücken, das Drücken auf die Null-Taste, auf die Reset-Taste und jetzt kann sie von vorne anfangen. Und so ein 250er-Turnier kann natürlich unglaublich dabei helfen.
Und ich habe das Gefühl, sie hat ihre Identität so ein bisschen wiedergefunden in dieser Woche. Also sie, klar, hat relativ viel hinten, an Schlägen absorbiert, in der Abwehr gut gesessen. Das wird sie wahrscheinlich auch immer auszeichnen, aber sie war mehr im Angriff zu sehen. Und das hat mir gefehlt, so vom Frühjahr in den Sommer hinein. Vielleicht war da dann auch die Anspannung schon zu groß wegen der nahenden US Open, aber da hat sie ja teilweise Matches gehabt, wo sie mit 5 Winnern rausgeht und das nicht ihr Spiel. Sie ist jetzt nicht körperlich so überwältigend, dass sie hinten einfach die Abwehrspielerin geben kann. Sie kann schon kontern, damit kann man sehr erfolgreich Tennis spielen, aber sie hat eben auch die Fähigkeiten, in die Offensive zu gehen und sie hat einen ganz guten Aufschlag. Und der Aufschlag war weitestgehend hier und sie ist in die Offensive gegangen, nur dafür muss sie sich eben im Gegensatz zu anderen in den Ball hineinbewegen, nur kann sie ihn dann auch sehr schnell und sehr flach machen. Und das ist hier gut gelungen. Und wenn das so weitergeht, dann wüsste ich nicht, warum sie nicht noch einen positiven Saisonabschluss finden soll, irgendwie in die Top 50 reinkommen fürs Jahr. Und dann kann sie wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal Anlauf nehmen. Und als ich heute geguckt hatte, wenn man jetzt aufs Race schaut, sie ist immer noch unter den unter 20-Jährigen, ist sie immer noch die drittbeste Spielerin im Moment auf der Tour. Also es mag so sein, dass sie jetzt nicht alle Erwartungen erfüllen konnte nach den US Open 2021, aber wenn man jetzt in ihre Alterskurve, dann gehört sie immer noch locker zu den Top-5-Spielerinnen.
Das muss man sich ja vielleicht dann auch immer wieder vor Augen führen. Und das ist ja, da werde ich auch nicht müde, das zu erzählen. Und sie hat letztes Jahr diese US Open gewonnen und es war ja zum Teil wirklicher Zufall. Und sie war vielleicht noch nicht bereit für diese Rolle, für diese Rolle der Grand-Slam-Siegerin. Und ich will ihr diesen Titel überhaupt nicht absprechen, aber das kam vielleicht alles ein bisschen zu schnell. Und jetzt ist die Möglichkeit halt da, in diese Rolle reinzuwachsen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, geben wir ihr doch die Zeit. Die haben ja auch andere bekommen.
Ja, und jetzt habe ich auch nochmal geguckt, jetzt bin ich mal auf unter 23 gegangen, das ist immer noch die Nummer 8. Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die jetzt so in 5 Jahren die Top 10 Spiel stellen werden. Also wer jetzt im Moment so quasi seiner Prime ist, also in der Hochphase der Karriere, der ist im Moment wahrscheinlich so zwischen 25 und 30 und wird dann jetzt eben so um die Top-Sachen spielen, sei denn ist Iga Świątek so eine Ausnahmespielerin, aber der Rest wird dann wahrscheinlich irgendwann mal die Top 10 stellen. Und wie gesagt, unter 23 ist sie Top 8 und da denke ich, wird sie sich auch mittelfristig einsortieren.
Emma Raducanu, also hier mit dem Halbfinale. Eine Spielerin, die keine 19 ist und die auch keinen Grand Slam gewonnen hat, allerdings in diesem Jahr schon in einem Grand Slam Halbfinale stand, das ist Tatjana Maria. Und die genießt weiterhin ihr Jahr 2022. Hätte es Punkte gegeben bei den beim Turnier in Wimbledon, würde sie jetzt unter den Top 50, Top 45, Top 40 stehen. So steht sie unter den Top 70 und hat jetzt zum ersten Mal, glaube ich, die Nummer 1 inne bei den DTB-Spielerinnen. Ja, Angelique Kerber ist schwanger, Andrea Petkovic ist zurückgetreten. Sie ist jetzt vor Jule Niemeyer die Nummer 1 im deutschen Damentennis und das ist sie im Moment verdient, weil sie auch hier wieder ein richtig gutes Turnier hingelegt hat. Ich habe ihr Match gegen Lin Zhu gesehen und da hat sie Lin Zhu die Ohren lang gezogen und Lin Zhu hat immer wieder versucht, gegen den Slice mit ganz, ganz hartem Topspin anzugehen und hat den Ball jedes Mal 30 Zentimeter zu weit geschlagen.
Ich bin gerade überlegen, ob sie nicht damals noch als Tatjana Malek vielleicht mal die Nummer 1
auch
sein. 2-4, ja. 2-5 war. Also weil da war Kerber noch außerhalb der Top 100, Petkovic war zu jung, Görges war noch nicht so richtig durchgekommen. Aber kann auch sein, dass es damals so eine Greta Ahn war, die dann die Nummer 1 war. Also ich weiß nicht, ob sich alle Zuhörenden noch an diese Zeiten erinnern, aber es war nicht immer so gut bestellt um das DTB-Tennis bei den Damen. Und Maria hat hier, glaube ich, einfach mal wieder gezeigt, was sie kann. Also Bouchard in der ersten Runde auseinandergenommen, nicht auseinandergenommen, aber die quasi am Slice so ein bisschen zerschellen lassen. Du hast das Match dann angesprochen gegen Zhu. Und da hat man aber auch im Halbfinale gesehen, wo dann halt so ein bisschen die Grenzen sind. Ich meine, da war am Ende, meine ich, die Bilanz sowas wie 2-27 Winner oder sowas. Und das ist dann natürlich das Ding. Wenn jemand mit ihrem Spiel umgehen kann, dann wird sie in den allermeisten Fällen abgeschossen werden. Wäre natürlich amüsant gewesen, sie hier nochmal im Finale gegen Ostapenko zu sehen. Das war ja durchaus Feuer drin, als die beiden in Wimbledon aufeinander getroffen sind. Aber ich habe schon drüber gesprochen, hier war Alexandrova am Ende die verdiente Siegerin.
Das war sie und trotzdem, ja, es war insgesamt eine sehr, sehr gute Woche für Tatjana Maria. Ich habe jetzt mal ganz aus Quatsch nachgeschaut, wer am 13. September 2004 die deutsche Nummer 1 war. Und es ist nicht ganz gewesen, Greta Ahn ist es nicht gewesen, es war Anka Barner. Nein, Anka Barner. Okay.
Ja, und aber wenn du jetzt mal, geh mal auf 2.5, da kommen ja die anderen dann auch langsam durch. Das ist da jetzt hier mal richtiges Live-Podcast.
Da gehe ich mal auf den 25. September 19.09.2005. Da war Maria Sharapova an der 1 der Weltrangliste, Lindsay Davenport auf Platz 2 und Kim Kleisters auf der 3. Und jetzt schauen wir mal, wo die deutschen Spielerinnen sind. Annalena Grönefeld auf Platz 30.
Aha, die haben wir vergessen.
Die haben wir natürlich vergessen. Und jetzt gucke ich noch ein bisschen weiter runter, wer die zweitbeste Deutsche in der Weltrangliste damals war. Julia Schruff auf Platz 80. Ich gebe offen zu, ich habe Julia Schruff ein bisschen vergessen.
Ja, also die hatte ja auch ab und an mal Laune.
Ja.
Das ist so das Bezeichnende. Eigentlich eine gute Tennisspielerin gewesen. Hätte, glaube ich, so ein bisschen was aus ihrer Karriere machen können oder noch mehr aus ihrer Karriere machen können. Vielleicht so eine Siegemund-Karriere. Aber ja, es waren auf jeden Fall andere Zeiten im DTB.
Sandra Klösel auf Platz 90, die drittbeste Deutsche damals, 2005. Lang, lang ist es her. Tatjana Maria ist jetzt die beste DTB-Spielerin im Moment in der Weltrangliste auf Platz 70. Dass ich Julia Schruff und Sandra Klösel in diesem Podcast nochmal erwähnen darf, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, mal gucken, ob das dann morgen in Google News abgebildet wird, dass die beiden das erste Mal wahrscheinlich seit Jahren in der Presse erwähnt wurden.
Das war das Turnier in Südkorea. In dieser Woche geht es dann auch weiter bei der WTA. Und jetzt gehen wir allerdings tatsächlich wieder rüber nach Europa. In Tallinn finden die Estonia Open statt, die Tallinn Open. Und in Parma findet noch ein Sandplatzturnier statt. Und nächste Woche geht es dann nach Ostrava, nach Monastir und dann nach San Diego für ein 500er Turnier. Und dann werden wir auch in Guadalajara das 1000er Turnier Mitte Oktober dann noch erleben. Also eine ganze Menge noch los, gerade in der WTA. Das war schon wieder die neue Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de, weil News gab es in der letzten Woche nicht. Die wurden komplett überschattet von dem Laver Cup. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, jetzt gibt es eine kleine Pause. 3 Wochen. Dann kommen wir wieder. Vielleicht gibt es zwischendurch noch einen Podcast, da muss ich mal schauen, ob ich da Mitstreiter, Mitstreiterinnen für finde, aber wir halten euch auf jeden Fall auf Twitter, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.